kurz ein bisschen was, warum wir den Nico hier bloß auf dem Bildschirm sehen. Und dann können wir glaube ich loslegen, oder? Wir sind eh schon verspätet. Also, Nico ist es momentan nicht möglich hier zu sein, möchte aber trotzdem den Vortrag halten. Und wir haben jetzt hier was gebastelt mit Jitsi Meet. Und er tut halt über Screensharing jetzt seine Slides bei ihm zu Hause online stellen. Und ihr seht ihn gerade auf der Webcam. Meine tut leider nicht, deswegen kann er euch nicht sehen, aber er kann euch hoffentlich hören, wenn ihr laut genug redet. Mich hört er, das merke ich ja nicht. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwie die Lautsprecher in eure Richtung hier drehen kann, ob das was hilft. Ich weiß es nicht. Wir probieren es einfach aus. Ich setze mich mal hier drüben hin. Und vielleicht noch so, dass irgendwie die Mikros ein bisschen zu mir zeigen. Ja. Ja, Nico, leg los, würde ich sagen.
Perfekt. Sind wir komplett deutsch sprechend heute Abend?
Boah. Ja. Ich glaube deutsch sprechend. Deutsch sprechend, ja.
Ja, schönen Abend erstmal zusammen. Es tut mir leid, dass ich heute nicht da sein kann. Ich habe mich unglaublich gefreut, mal wieder zu Kursen zu kommen. Leider hat mir mein Magen einen ganz, ganz großen Strich dann durchgemacht. Und drum bin ich leider hier zu Hause geblieben. Freue mich aber trotzdem sozusagen jetzt über die Ferne dabei sein zu dürfen. Und ja, wollte euch eigentlich ein bisschen was über Building Data Centers for Fun and Profit heute erzählen. Ihr versteht mich ja alle soweit so gut?
Ja.
Cool, super. Dann bin ich da noch rüber. Einen Moment. So. Genau. Wo fangen wir an? Natürlich das Ganze, was mir wichtig ist heute, basiert alles auf echten Fakten. Und dann spielt sich in einem kleinen Kanton ab, der in der Nähe von Zürich ist, aber nicht ganz an Zürich dran ist. Der eine oder andere weiß schon, um welchen es geht. Eben nicht der mit den Hörnern, aber der auch relativ nah dran ist an einem Kiestensee, oder dem Kiestensee der Schweiz. So ganz am Anfang vorweg, überhaupt mal, also warum, der eine oder andere von euch ist ja sicher auch irgendwo im Rechenzentrum unterwegs. Warum braucht man heutzutage noch ein Rechenzentrum? Und ist das nicht eigentlich alles völlig veraltet und stehen nicht total viele Rechenzentren nicht eh schon leer rum? Und natürlich der erste super Grund, eigentlich ein Rechenzentrum aufzubauen, ist because we can, oder? Wer hat es nicht gemacht, wer hat noch nicht irgendwie das x-te Mal ein Shellscript neu geschrieben und hat Lust gehabt, ja, irgendwas nochmal zu machen, ist natürlich ein guter Grund. Ist vielleicht einer der Grund, warum wir das hier gemacht haben. Andere Sache ist, es gibt natürlich immer wieder Leute, und es gibt auch mehr Leute. Was wir gemerkt haben, ist, dass die Daten in der Schweiz gespeichert sein sollen. Und es gibt sogar Leute, die sagen, ja, die Daten möchten sogar in einem spezifischen Kanton gespeichert sein. Wer das nicht glaubt, es gibt einen ganz tollen Eintrag, eine ganz tolle Ausschreibung, die in der Südostschweiz zu sehen war, wo explizit verlangt war, die Daten werden im Kanton wieder ausgespeichert und nirgends anders. Das ist kein Witz, das ist ein echtes Problem. Und dann ist natürlich ein guter anderer Grund, Rechenzentren aufzubauen und sagt, ja, ich kann etwas bauen, was nachhaltig ist, was ökologisch ist und was auch ein bisschen soziologisch geworden hat. Jetzt ganz kurz vorweg, ihr seht da unten so einen kleinen Reminder. Ich habe jetzt einen 20-Minuten-Spot vorgesehen, um euch zu erklären, was ein Rechenzentrum ist. Natürlich nicht, natürlich Quatsch. Nur ganz kurz zur Klärung. Was wir hier gemacht haben oder worum es eigentlich geht, ist nicht ein klassisches Rechenzentrum. Sondern ein klassisches Rechenzentrum, so stelle ich mir das vor, ist eigentlich eine gewisse Hülle, die vermietet den Platz. Man kann sich dann mit den Carriern darüber einigen, wen man dann halt als Uplink oder mit wem man peert. Aber im Grunde genommen ist ein Standard-Rechenzentrum eigentlich nur eine gefühlte Hülle irgendwo mit Vereinbarung zu gewissen Carriern. Das ist nicht das, von dem ich heute spreche, sondern in dem, was ich heute spreche, ist ein bisschen was anderes. Es geht eigentlich mehr um ein Open-Source-Hosting, aber das natürlich auch ein Data Center braucht und das Ganze auch drumherum gebaut hat. Und darum nennt sich das Data Center, aber einfach nur zur Klärung. Ja, was braucht man, um ein Rechenzentrum zu bauen? Ein
eigentlich ganz klar. Ihr könnt es alle mitsingen, oder? All you need is...
Klar, ja.
Naja. Bis später nochmal, glaube ich. Naja, braucht man natürlich, um ein Rechenzentrum aufzubauen. Du wirst am Basis-Tech jetzt an mit Strom, ansonsten läuft es nicht. Platz, ansonsten kann man es nicht reinstellen. Und Internet ist meistens auch nicht ganz so schlecht, damit es auch noch erreichbar ist. Klingt logisch, aber warum ich es mit reingenommen habe, ist, es ist wirklich alles, was man braucht. Und alles andere drumherum kann man relativ, sag ich mal, konstruktiv oder kreativ gestalten. Und ja, wie man das machen kann und klar aus hier, das will ich euch ein bisschen zeigen. Und zwar ist es so, diejenigen von euch, die vor kurzem, das heißt zwischen jetzt, heute und Ende 90er mal im Kanton Glarus waren, wir haben gesehen, dass es ziemlich viele coole alte Fabrikhallen hier hat. Und zwar richtig, richtig große. So also um die 10.000, 17.000 Quadratmetern sind keine Seltenheit. Und all diese Fabrikhallen, die stehen leer hier herum. Ich habe schon ein paar Touren gemacht, ihr seid auch gerne immer eingeladen, noch vorbeizukommen, euch das anschauen. Es ist unglaublich, also riesige Hallen mit nichts drin, mit super Fundament und wunderschön auch. Und das war sozusagen das Erste so, okay, das klingt mal toll. Das Zweite ist natürlich, ich habe schon gesagt, Strom, oder? Und jetzt wäre es natürlich noch cool, wenn man sowas wie ein Rechenzentrum aufbaut, dass man auch noch vernünftigen Strom hat. Und das Tolle ist, die ganzen alten Fabrikhallen hier, das waren früher Spinnereien. Sicher dem einen oder anderen auch bekannt von euch schon. Das Glarnerland war, glaube ich, der erste Industriekanton der Schweiz, wenn ich mich ganz täusche. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ich dort falsch liege. Aber die ganzen Spinnereien, die waren ja alle hier wegen der Lind. Weil sie an der Lind eben die Wasserkraft hatten. Das heißt, die ganzen alten Fabrikhallen, die jetzt hier stehen, die ganzen leeren Spinnereien, die haben alle noch ihre Wasserkraftwerke vorhanden. Das heißt, die jetzigen Besitzer, die waren nämlich dämlich und haben nicht die Kraftwerke abgerissen, die funktionieren. Das ist natürlich super. Das heißt, eigentlich haben wir schon fast alles für ein Rechenzentrum. Den Platz, den Wasserkraft, also den Strom, aber nicht ganz ein Rechenzentrum. Und als wir das Projekt hier gestartet haben, vor knapp 2 Jahren, hatten wir uns überlegt, ja super, jetzt brauchen wir nur noch Internet. Super. Ganz einfach. Naja, dann haben wir ein bisschen rumgefragt. Ihr könnt ja gerne auch den Thread von mir auf der Screenshot nachlesen. Ende 2016 war das. Und da habe ich mal rumgefragt, wir hätten gerne ein bisschen Internet hier in Glarus, vermutlich einen Link nach Zürich. Was würde denn das kosten? Und haben wir verschiedene Offerten bekommen, so um die 5-stellig Franken im Monat.
Okay.
Das war dann so, ja, gut. Ja, dann vielleicht doch kein Rechenzentrum hier. Meine, ja, Strom und Wasserkraft alleine. Ja, das lief ja vielleicht noch was, aber hat ein bisschen Latenz, oder? Ja, ging es weiter. Dann war es ein bisschen die Diskussion hier. Naja, Moment mal, diese Wasserkraftwerke hier, werden die nicht eigentlich auch ausgelesen? Und dann haben wir uns mit den technischen Betrieben hier zusammengesetzt, die Hoheit haben über das Kredit, also über das Stromnetz hier. Und haben herausgefunden, die ganzen Wasserkraftwerke, die werden alle ausgelesen. Und die technischen Betriebe, die waren ziemlich schlau und haben gesagt, naja, statt dann 2 Jahre Kupferdraht drüber zu legen, schmeißen wir lieber ein 2 Jahre Glasdraht drüber, ein Glaskabel, und lesen damit die ganzen Wasserkraftwerke aus. Das heißt, Fun Fact, den kaum einer kennt, das Glarnerland hat eine super Glasfaserinfrastruktur im Boden hin zu allen Wasserkraftwerken, zurück zu den technischen Betrieben hier im Glarnerland. Und das war natürlich, sag ich mal, für uns relativ beeindruckend. Und so, wow, okay. Und was macht eigentlich genau dieser Kasten da vorne von unserem Haus? Und das war dann so die Erkenntnis, okay, wir können ganz einfach und simpel uns ans Glasfasernetz der technischen Betriebe anhängen. die technischen Betriebe hatten glücklicherweise schon einen Link nach Zürich, wo wir jetzt bei der GBDM, das ist mit dem einen oder anderen Teil auch ein Begriff, eigentlich Modulation über verschiedene Spektren, auf das Glasfaserkabel kann man sich multiplexen, sodass man auf dem Glasfaserkabel im Moment bis zu 9,6 Terabit fahren kann. Und das liegt dann hier bis um die Ecke. Und wir haben uns darauf jetzt halt nur in dem Sinne für 1 Gigabit im Moment eingebucht. Aber es ist recht spektakulär, weil sozusagen jeder, der im Moment heutzutage Single Mode Fiber fährt, und das geht jetzt mindestens über 65 Kilometer, kann eigentlich die Leitung einfach aufbauen von 1, 10 oder was auch immer Gigabit auf 10,6 Terabit. Plante da auch zu wissen, dadurch bis zu 12,8 Terabit technisch. Es sind, glaube ich, gibt noch keine Laser dafür, die das können im Moment. Ja, soweit, so gut. Wir bauen ein Data Center. Also wir haben Strom, wir haben Platz, wir haben Internet. Eigentlich total easy, super. Jetzt ist die Frage, wie kommt man da eigentlich ganz zu dem Fun Profit, oder? Einfach nur so den Strom zusammenstecken und so. Ich glaube, die größte Challenge bei sowas ist eigentlich dann, ja, so die kleinen Details, oder? Ihr kennt das ja ein bisschen. So Software schreibt man mal schnell, funktioniert sofort. Ja, manchmal. Netzwerk funktioniert auch meistens. Schlimmste sind dann die Humans darin, oder? Rechenzentrum aufbauen und das mit Leuten und so. Ja, das wird eigentlich noch viel schlimmer. So ein Mensch ist ein bisschen so ein imperfekter Computer, das ich auch schon gemerkt. Versucht mit ihm zu reden, kommt manchmal das Gleiche zurück, manchmal nicht. Meistens witzig zum miteinander reden. Aber das größte Problem an Menschen eigentlich, wenn man das Rechenzentrum aufbaut, ist, die brauchen alle Geld zum Überleben. Und das hat uns dann für das nächste Problem an mich gestellt, okay, das Ganze muss dann auch irgendwie noch profitabel werden. Und jetzt haben wir ein ganz, müsst ihr euch keine Fotos machen, weil das ist ein Secret Business Model, ich werde es noch patentieren.
Tell mich, es wird aber aufgenommen.
Oh. Ja, wenn man nach einem schwarzen Streifen drückt, in die Folie. Also das Wichtigste bei dem Secret Business Model ist, ihr müsst mehr einnehmen als ausgeben. Das ist ganz wichtig. Ihr müsst Zeug bauen, das eigentlich auch gekauft wird und das auch zum fairen Preis anbieten. Und das war so ein bisschen auch die Idee, wenn wir sagen, okay, wir haben hier eigentlich die alte Fabrikhallen, die man nutzen kann. Wir haben hier Wasserkraft, die lokal produziert wird, die nicht irgendwie exportiert und hin und her wird. Und den Rest, ja, den guten Rest, den technischen Teil, den müssen wir nur noch machen. Gut, aber jetzt um mit der Realität dazu zu kommen, da haben wir ein paar Entscheidungen treffen müssen, wie man jetzt so ein Rechenzentrum aufbaut, ohne gleich komplett bankrott zu gehen. Das erste ist, für die meisten von euch wahrscheinlich auch schon relativ logisch, so Off-the-Shelf-Equipment zu nutzen. Nicht den Cisco 6500 nutzen, weil der eben erstmal einen Einstiegspreis von nur die 100.000 Franken hat. Sondern einfach, indem wir Switches nutzen, die, ja, bezahlbar sind, aber trotzdem gut. In dem Fall bei uns ist Arista, kommen wir nachher noch drauf zurück. Was wir ganz viel gemacht haben, ist halt wieder nutzen, weil es halt Infrastruktur über Regale, über ja, Strom ist in dem Sinne nicht, Strom kann man neu machen müssen. Aber alles, was man in dem Sinne auch an Kabel und Co. den Sinne nutzen kann, nutzt man, oder? Eine der wichtigsten Sachen bei uns ist allerdings, da ganz klar das Kühlen zu vergessen. Und vielleicht hat der eine oder andere jetzt auch so ein bisschen unter schon heißen Kopf, wenn er das nur liest, so Forgot About Cooling. Ja, wie lange kann das funktionieren, oder? Und es kann so lange funktionieren, solange wir eine Umgebungstemperatur haben, die irgendwo zwischen 10, also nicht Umgebungstemperatur, sondern die Geräte, die wir haben, die liegen spezifiziert bei 10 bis 35 Grad. Celsius, den sie gerne laufen möchten. Und Axel, vielleicht kannst du mal kurz schauen, kannst du mal kurz fragen, wer war noch nicht in einem Rechenzentrum von euch? Gibt es da jemanden im Raum?
Also es streckt keiner auf.
Ich keine Ahnung. Das heißt, ich hätte alle die typischen 42 Zoll, 19 Zoll Racks, 42 Höheneinheiten, also eigentlich 40 Rechner mehr oder weniger auf einem Quadratmeter, oder?
Wiedererkennendes Nicken.
Perfekt. Die Rechner aufeinander stapeln. Wer macht denn sowas? Das braucht noch Unmengen an Energie, um wieder runterzukühlen. Also jetzt sind sicher ein paar Leute bei uns im Raum, die ein bisschen Mathe können. Dann sage ich, naja, wenn wir jetzt statt 40 Rechner auf 1 Quadratmeter, drehen wir mal den Probe ein bisschen rum und sagen, ich stelle einen Rechner auf 5 Quadratmeter. Dann ist das irgendwie ein Effizienzgrad von 1/200, oder? Also meine falschen Kenntnisse noch hergeben. Das heißt, meine Behauptung ist, vergesst die ganze Kühlerei, stellt statt 40 Rechner auf 1 Quadratmeter, ein Rechner auf 5 Quadratmeter. Das heißt, euer Rack, ein Rack, das ihr habt, nimmt auf einmal 200 Quadratmeter ein.
Okay.
Vielleicht schüttelt schon ein Zopf durch den Kopf. Funktioniert natürlich nur, wenn ihr in etwa unendlich viel Platz zur Verfügung habt, oder? Und das ist natürlich toll am Saarland. Wir haben in etwa Größenordnung unendlich viel Platz zur Verfügung. Das heißt, kühlen sparen wir uns. Das andere ist natürlich ganz klar, wenn man so ein neues Rechenzentrum aufbaut, es muss komplett Open Source sein. Auf der einen Seite natürlich, weil alle bei uns in der Firma auch Open Source denken und leben und auch wollen. Ich meine, da muss ich keinem von euch was erzählen, warum Open Source toll ist oder warum alles andere einfach kein Weg ist. Aber es hat auch gewisse Sachen, die ich auch ganz klar sagen muss. Open Source ist unter anderem auch noch günstiger. Natürlich auch keine Neuigkeit für jemanden, für irgendjemanden von euch. Aber für den Aufbau natürlich für uns wichtig gewesen, nicht irgendwie 100.000 Franken in Software zu investieren, die wir eh nicht warten wollen, weil sie proprietär ist. Weil das ist dann ein anderes Ding. Also recht interessant, für mich ist einfach recht interessant zu sagen, dort Open Source, ja, ist toll, weil es halt langfristig eben wirklich günstig ist. Genau, das sind eigentlich so die Faktoren, wo ich mal behaupte, man kann immer noch ein profitables Rechenzentrum bauen und wir haben ja auch den Beweis dafür. Oh, natürlich, wenn man nicht profitabel sein muss, muss man eine Werbung machen. Das heißt, ihr werdet sehen, ich habe so ein, zwei kleine Werbungen hier eingeschrieben. Unter anderem, das liegt mir ganz stark am Herzen, für alle, die gerne im Talk über Datacenter interessiert sind. Ich behaupte, IPv4 ist tot. Für alles, was man heutzutage neu aufbaut. Und das ist mir ganz wichtig, weil ich da relativ viel erzählt habe in den letzten Wochen. Wenn irgendwer sagt, ja, aber jemand hat ja kein IPv6, dann muss ich sagen, denn ihr könnt aber überall IPv6 hier haben. Erwähne ich deshalb, und dort nehme ich das als kleine Werbung mit rein. Wir haben das Rechenzentrum angefangen aufzubauen. Ende 2016 haben wir angefangen zu planen. Wir sind Anfang Frühling 17 live gegangen, live online, sagen wir es mal so. Und natürlich hat ein Newcomer im Markt. Was macht man? Man registriert sich bei der Live, dann bekommt seine 1000 IP-Adressen. Super. Und dann? 1000 ist irgendwie keine große Nummer mehr heutzutage. Und dementsprechend ist alles bei uns komplett infrastrukturbasiert, nur noch IPv6. Natürlich, Kunden-VMs, da komme ich nachher drauf, haben natürlich IPv4, aber Switches, Server, Router basieren komplett IPv6. Und ich möchte es ganz stark ans Herzen legen, sozusagen, falls ihr irgendwas machen solltet, oder was ich mal behaupte, wenn ihr euer eigenes Rechenzentrum aufbauen möchtet, zum Beispiel zu Hause im Keller, weil ihr es könnt, dann ist IPv6 auch extrem hilfreich. Wahrscheinlich auch keine Neuigkeit, aber kleines Equipment halt inzwischen drin. So, gehen wir zurück zum interessanten Teil, zum Fun-Teil. Wenn wir sehen, okay, man kann es bauen, okay, es ist auch noch lukrativ, aber ja, macht das Ganze denn noch Spaß? Natürlich macht das Spaß. Hey, ihr habt volle Kontrolle von Layer minus 1 auf 8 plus. Ist das nicht cool? Ich meine, minus 1. Hallo? Ihr habt noch nicht mal irgendeine Datenladung, ihr fangt an mit, okay, ich habe jetzt mal eine Halle. jetzt möchte ich noch irgendwie Strom hierher haben. Und das ist ziemlich witzig. Wir haben jetzt im konkreten Fall sind wir in Lindenthal, das ist ganz am Ende von Glanerland. Und dort sitzt die Spinnerei Lindenthal, oder saß, oder sitzt, je nachdem. Und die betreiben natürlich ein Wasserkraftwerk. Und da hat sie mich mal angefragt, so, ja, jetzt haben wir die tolle Halle hier, aber wie ist das mit Strom? Und dann fragen die so, ja, wie viel denn? Ja, und dann setzt sich so ein Dieb dahin und sagt, also das sind wir in jedem Fall, und sagt, okay, so ein Rechner, dafür braucht Max, der hier auf dem Netzteil drauf, 1100 Watt, das heißt, mehr kann das Ding nicht nehmen, stellt man X davon in einen Raum, okay, so zum Testen bräuchten wir mal so 20 Kilowatt. Gucken die uns an, und schütteln den Kopf und sagen, es geht nicht. Na, super. Ja, so und die so 50 bis 100 Kilowatt sind schon das Minimum, in dem sie denken würden. Es ist unglaublich, ihr könnt mich gerade den Kopf wahrscheinlich nicht schütteln sehen, aber wenn ihr bei Elektrizität anfragt, bei einem Wasserkraftwerk, dann kommen die mit so einem Kabel, das ist ungelogen, das ist etwa 5 bis 6 cm Durchmesser, da drin sind Kupfer, keine Ahnung, wie man das nennt, Kupferdinge, 3 Stück.
Adam.
Adam, genau. Nein, sind nicht Adam. Ah. Weil drin, da sind so 3 Dinger drin, die sind je 1 cm Durchmesser aus Kupfer. Mhm. Da fließt Strom durch. Ich kann euch wirklich nur sagen, ich würde euch das gerne in echt sagen, jetzt gerade nicht hier so ein Ding, aber so ein Teil, 10 cm, das wiegt irgendwie Kilos.
Das ist ein Vollleiter, oder?
Es wird gerade gefragt, ob das ein Vollleiter sei.
Keine Ahnung, es ist schwer und heftig, man kann es nicht biegen. Mhm. Und für die ist das total normal. Kein blassen Schimmer. Also, ich muss gar nicht sagen, ich weiß nicht mehr, wie viel Gimste. Sozusagen bei unseren Anlagen haben wir nur die kleinen Sicherungen dran. Ich glaube, wir haben ja 16 Amp. Mal, was sind's? Mal ein paar Mal. Aber davor, der Schrank, dem kann ich leider nicht ganz echt zeigen, das ist unglaublich. Also die reden einfach nicht so, ein Kilowatt ist dann interessant oder so ein Megawatt, was die reden können. Aber ja, das ist dann das erste Problem, aber es ist natürlich trotzdem fun, das zu sehen, irgendwie so, okay, ich hätte gerne 220 Volt, und dann reden die wie man mit komischen Sachen von irgendwie Kilovolt und so Sachen auch da. Und dann muss man das ja irgendwie runter. Naja. Anyway, schlussendlich haben wir Strom rausbekommen. Was auch ziemlich cool ist, wenn man sowas anfängt, wir haben uns überlegt, okay, jetzt haben wir so eine Halle. Wir haben jetzt gerade eine Halle gestartet mit nur 600 Quadratmetern. Das ist so ein Test in dem Sinne, kann man fast sagen. Weil das andere, sagen wir mal, pro Stockwerk oder was auch immer, hat man immer so zwischen 600 und 1000 Quadratmetern, die wir sozusagen noch nehmen können zum Weiter ausbauen. Und jetzt haben wir überlegt, ja gut, jetzt müssen wir auch die Rechner wie verbinden, jetzt haben wir Strom, super Sache, eben Netzwerk, das ist ein Dienst. Und lange Diskussionen geführt. Ihr habt ja sicher auch schon viel mit 10 Gigabit gemacht, das ist jetzt auch, sehen wir schon jedem Rechner bei drin. Und 10 Gigabit ist auch schön, weil man es ja heutzutage über Kupfer bekommen kann. Und vielleicht Axel, kannst du mal kurz mal, ich mache mal das Voting, das Remote Voting. Wer von euch fährt 10 Gigabit Kupfer?
Ist das so? Oh. Intern oder extern?
Intern oder extern?
Intern.
Intern. Zwei Leute heben die Hand.
Und wer fährt 10 Gigabit anders? Intern?
Anders intern?
Nee. Also mit Glas, mit Bonding?
Achso, mit Glas oder was meinst du?
Genau, genau, ja.
Ja, Glas haben wir auch. Auch zwei, aber andere zwei. Also
andere zwei, okay. Bei uns war es so, wir haben eine kleine Diskussion gehabt. 10 Gigabit Kupfer ist ziemlich cool, weil man da alles verwenden kann, was man schon kennt, oder? Also ein Kabel, das klickt, das ist Kupfer, das passt da rein. Das ist schon cool, aber wenn man sich dann mit den Leuten unterhält und sagt, okay, jetzt möchten wir irgendwie X Kabel legen und die überlappen vielleicht noch, ist halt so gewisse Probleme von Crosstalk möglicherweise, oder? Könnte es gehen. Und was noch viel cooler ist, wenn man die ganze Geschichte von Kupfer vergisst, dann werden die Switche A günstiger, weil man in dem Sinne keine 10 Gig Switcher holt, die komplett mit Kupfer ausgestattet sind, sondern halt mit SFPs. Und Glas ist nicht mehr so teuer heutzutage. Und das Interessante ist, sobald man sich darauf eingelassen hat, nur noch ein Glas denkt, ich sage, die Welt wird einfach nur noch, so wie IPv6, die Welt wird nur noch schön.
Da muss ich kurz einhaken, Nico.
Ja.
Weil wir haben da andere Erfahrungen gemacht. Also ein Kollege von mir mindestens. Ich weiß nicht, er hat so eine riesen Matrix aus, welche Netzwerkkarte mit welchem SFP wie gut mit welchem Kabel funktioniert.
Okay.
Also das tut nicht jede Kombination wirklich gut.
Okay. Ja, du musst einfach immer ein Höchstqualitätskabel mit allen nehmen. Ansonsten, das ist nicht so. Aber das Schöne ist daran sozusagen, wenn ihr so in Kupfer denkt, oder? Ich weiß nicht genau, was Kupfer 10 Gigabit im Moment genormt ist. Ich glaube, das sind zwischen 10 und 50 Metern. Bei Glas denkt ihr auch gar nicht mehr in Distanzen. Bei Glas schmeißt ihr einfach nur so 150 Meter, 200 Meter wieder hinten hin. Aber wir müssen ans Gebäude, dann nochmal 300 Meter. Es ist so schön. Es macht wirklich, wirklich Spaß. Und das Ganze natürlich, wenn man anfängt, so das Ganze zu machen, okay, wir haben da ein bisschen Glasfaser, da noch ein tolles Switch da drin. Und das Tollste ist natürlich dann nachher Licht ausmachen und anschauen. Nein. Aber es macht natürlich extrem Spaß. Also muss ich sagen, kann ich jedem empfehlen, baut ein eigenes Rechenzentrum. Mit Glas. Und wenn der Axel und mir können wir uns gerne mal zusammensetzen am Tisch, dann das ausdiskutieren. Genau. Oh, schon wieder Werbung. Ich habe gesagt, das Rechenzentrum ist profitabel. Ich befinde mich gerade im Digital Falle hier in Schwanden. Das ist auch in Glarus. Hat die schnellste Internetverbindung im gesamten Ton. Falls ihr interessiert seid in dem, was ich mir erzähle, seid ihr herzlich eingeladen vorbeizukommen. Ganz besonders, wenn ihr Interesse an IPv6 habt. Und gerade jetzt ist es ganz toll, wenn man nicht gerade im Bett liegt, ein bisschen in die Natur rauszugehen und trotzdem Internet dabei zu haben. Genau, der Ding. Genau, jetzt weiter. Wir haben wirklich das ganz, ganz Tolle, dass wir Greenfield starten konnten und haben dabei bemerkt, dass wir wirklich blöd sind. Also alle bei uns, die arbeiten, die machen uns einen Einstellungstest und wenn ihr mehr als 1+1 zusammenrechnen könnt, dann ist das zu viel. Das heißt, wir können wirklich nur einfache Sachen machen. Das heißt, wir sind sogar zu blöd, in diesem System G zu bedienen. Kein Witz. So ein System G, der wartet halt dann so ein, zwei Tage, bis dann da eine hochkommt oder eine runterfährt. Im Broker macht das nicht, im Broker geht nicht ab, wenn wir irgendwie ein paar Terabyte plus Volume FSCK haben wollen. Natürlich, es gibt alles Lösungen für uns, wir waren dafür nicht schlau genug. Darum haben wir die übernommen. Ich habe das Gefühl, dass auch ein gewisser Ansprechpartner nahe dem Rechner sitzt, aus dem wir gerade hören.
Schon recht.
Es wird sehr, sehr angenehm, wieder in die G-Welt zu sein, beziehungsweise nicht. Und das ist kein Witz, es gibt auch einen Blogartikel von uns darüber. Wir haben am Anfang unser Rechenzentrum angefangen aufzubauen auf Debian, logischerweise. Und haben dann wirklich immer mehr und mehr Probleme gehabt, insbesondere seitdem es System G Resolved G gibt.
Oh, das stört.
Das Ding ist super von schlimm.
Ich glaube, du hörst du das Stöhnen im Raum?
Ich höre es. Es ist unglaublich. Wir haben so viel Zeit damit verloren.
Ist auch nicht rausgefunden. Nicht mal ihr habt es rausgefunden. Dann brauche ich auch nicht mehr weiter probieren.
Ja, System D wäre eigentlich cool, wenn Resolve nicht wäre.
Und wenn vieles nicht wäre.
Das genau. Schlimmste ist das genau. Ubuntu ja, Cloud.
Ich schließe mal die System D Plane Dings Klammer hier. Aber es macht sagen, Demo noch wirklich, wirklich Spaß. Auch die Community darum macht wirklich, wirklich, wirklich Spaß. Coole Leute. Ja, also wir haben eigentlich Demo überall. Genau, außer auf die Switchen, wo wir nicht können. Die zweite, genau, die Switche. Ganz klassisch. Diejenigen, die es wissen, kennen, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, Arista ist ein relativ hübsches Spielzeug. Arista ist das, was man sich gar nicht vorstellt, wie man einen Switch bauen sollte. Nämlich, man nimmt ein Linux, ein paar Kinder an, FPGA, um das ganze Loader-Shit da zu machen, so mit Sachen hin und her schieben und so. Das muss man nicht die CPU geschicken, noch mit einem FPGA. Wenn man es verwalten will, dann packt man so ein iOS-ähnliches Ding drauf, damit die Cisco-Leute alle happy sind, auch cool. Wenn man Bash eintippt, hat man eine Shell. Auch cool. Also relativ kopfschmerzloses Equipment. Vorher schon gesagt, wir machen alles Glasfasern, machen alles halt interne Netzwerkkarten bei uns drin mit Dual-Transceivern und wir machen zwei Switchen. Und das Schöne daran ist, das muss ich auch wirklich sagen, LACP standardisiert, es macht wirklich Spaß. Keine Überraschung mehr wie früher mit guter Retinenzprotokollen.
Eine Frage von mir dazwischen. Wenn du sagst, alles Fiber, aber vom Switch bis zum Endgerät ist halt dann doch irgendwie Kupfer oder wie?
Nee, natürlich nicht. Fiber.
Und wie kriegst du Fiber in der APU?
Oh. Ah, du hast mich erwischt. Ah. Verdammt. Schauen Sie natürlich über Kupfer an. Also in dem Sinne, wo wir kein Fiber reindrücken können, das ist schon eine APU ist dort eine Ausnahme. Wir haben noch ein paar ARM64-Bild-Server, Soft Iron, kommen leider auch nur mit Kupfer. Dafür haben wir in dem Fall Microtik-Switche, die via Fiber angebunden sind und die dann die dämlichen Geräte versorgen. Also, ein guter Punkt, falls irgendjemand bei PC Engines kennt, wir wären sehr interessiert an einer APU mit einem SFP-Slot. Ziemlich interessiert.
Ich glaube, die sind eh recht umgänglich. Also da kann man auch so mal hinschreiben, ohne dass man jemanden kennt. Denke ich.
Guter Punkt.
Ja, außer wenn es um VGA oder HDMI geht, dann...
Nur bei VGA, HDMI würden sie allergisch reagieren.
Ja gut, das macht Sinn. Das ist auch unser Licht. Ja. Anyway, sonst ist was, genau, sonst nehmen wir ein bisschen Microtik eben so für Endgemüse, indem ich mein APU ist noch 1 Gigabit oder das ist keine High-Performance-Komponenten, das kennt ihr alle. Setzen ein bisschen Ubiquiti ein, auch für Long-Range-Wi-Fi, wenn wir 2 Kilometer zum nächsten Gebäude noch erschlossen haben. Auch ein bisschen Microtik-Wi-Fi, also die Standardkomponenten. Irgendwo für den Konsumerteil. Das ist nicht wirklich fürs Rechnen von den Gegenden selber. Bei den Servern, ich habe es vorhin schon gesagt, wenn ihr ein Rechenzentrum baut und ihr seid irgendwo in einem großen Betrieb gerade, dann werdet ihr total brainwashed, oder? Dann kommt irgendwer von Cisco auf euch zu und sagt, ihr braucht UCS. Dann kommt irgendwer von Dell auf euch zu und sagt, ihr braucht Indie-Server. Dann kommt irgendwer von HP und sagt, ey, wir haben das super integrierte und ihr habt schon alles Kopfschmerzen. Das Einzige, was wir gesagt haben, ist, wir brauchen irgendwas, was mit Linux läuft. Und ich sage bewusst nicht, was wir laufen haben, mit dem Hintergrund, dass es könnte irgendetwas sein, das ist auch wirklich unsere Philosophie. Und wenn ein Server stört, dann stört halt ein Server. Er muss einfach, kommt neu her mit mindestens 20-50 GB RAM, mindestens 32 Cores, das ist eine Minimalanforderung, mit mindestens 6 Disk-Slots, also 2,5 Zoll-Slots, dass wir ein bisschen was reinschieben können zum Storage-Programm. Im Netzwerk, klassisch fahren wir mit X520ern, 2x10 Gigabit Fiber. Und auch dort, wenn wir den ganzen Stack natürlich, ich habe ja vorhin gesagt, wir haben Stack von minus 1 bis 8 plus, kann man schön auf den Server selber wieder ein Tagging machen. Alles sehr, sehr verständlich in dem Sinne auch.
Frage: Wer hat kein SAN-Netzwerk gebaut?
Hast du es verstanden?
Kein separates, wir fahren auch 10 Gigabit Fiber für Storage.
Okay, das heißt, wir haben zentrales Backup, aber dann lokales Storage in der Server.
Gib mir ein paar Slides noch, wenn es okay ist.
Jo,
und
jo.
Darauf zurück. Genau, der Netzwerkstack als solches, wir fahren IPv6 und IPv6, das ist ganz wichtig. Klassische, ihr kennt alle die Sachen, ich wollte es aber trotzdem aufschreiben. Wir nutzen KeepAlive.de für unsere Router. Neuerdings kann der auch ein bisschen hübscher mit IPv6 umgehen, damals noch nicht. RAD-VDs für IPv6-Adressen, DHCP6 für Root-Informationen, NSD kennt ihr vielleicht auch der eine oder andere, ist eigentlich der hübschere Bind. Auch schon aus dem Hintergrund, machen wir die Klammer auf dort. Diejenigen, die es nicht wissen, Bind ist ja eigentlich in dem Sinne verrufen bis zum geht nicht mehr für Cache-Poisoning. Und eigentlich möchte man Bind ja nie mehr einsetzen, weil man operative Caching-Sachen dort eigentlich gelöscht. Das hat schon Dan Berns dann richtig früh rausgefunden und um Dennis Cash und Tiny DNS geschrieben. Aber heutzutage gibt es wieder einen guten Grund, Bind einzusetzen, weil es einer der wenigen, ein oder zwei DNS-Server draußen ist, die DNS 6.4 beherrschen. Was das ist, da komme ich gleich noch zwei Slides später noch drauf zu. Das Ganze hängt zusammen mit NAT 6.4, wofür wir Tiger und Yol verwenden. Und wir setzen relativ stark auf NFT. Das heißt, unsere gesamte Infrastruktur benutzt kein Hypertables, sondern NFT, was eigentlich der hübschere Nachfolger ist und ein bisschen Richtung PF geht. Bei NFT insbesondere herauszustellen ist, normalerweise, wenn ihr IP-Tapes habt ihr, und ihr fahrt Dual-Stake auf irgendwelchen Geräten, dann sagt ihr zum Beispiel, ja, öffne mal den Port 80 auf IPv6, öffne den Port 80 auf IPv4, ich habe die irgendwo schon vergessen. Das passiert euch mit NFT nicht, weil NFT kennt eine Tabelle, könnt ihr einfach sagen, Port, öffne Port 80 für TCP und ihr macht eine Shadow-Tabelle dahinter und legt es für beide Protokolle gleichzeitig an. Ist nicht der einzige, warum NFT cool ist, aber ist eine Runde, man kann eigentlich sehr schön für beide Protokolle gleichzeitig schreiben. Mit Ausnahme von ICMP6 spezifischen Sachen natürlich.
Von mir zu DHCP V6. Was für ein DHCP V6 Daemon verwendet ihr denn?
ISC.
ISC, okay. Ja. Danke.
Spielt aber keine Rolle im Sinne, weil das Einzige, was er wirklich machen muss, ist sagen, finde bitte dein Boot-Image von da drüben. Ja, nicht allzu viel Aufgaben zu. Genau, kommen wir noch kurz zurück zum Netzwerk. Wir haben vier verschiedene Typen. Wir haben Systeme, die sind wirklich IPv6 only and only, sind auch nicht verbunden zur IPv4 Welt. In dem Hintergrund, wir brauchen es nicht. Wir autorisieren Systeme via IPv6, müssen nicht in dem Sinne ins Internet. Es sind so viele KVM-Hosts, die selber in dem Sinne nicht im Internet sind, in Anführungszeichen. Natürlich, die wir jetzt darauf sind schon, aber die Server nicht. Sind natürlich im IPv6 Internet, gefeiert mit NFT davor. Switches sind auch rein IPv6, weil sie ja eben auch keine Papier benötigen. Aber natürlich gibt es dann der Geräte oder Sachen, wo wir Sachen brauchen aus dem IPv4 Internet. Jetzt gibt es etwas extrem Cooles, und der eine oder andere von euch hat das wahrscheinlich noch nicht gehört, von meinem Pärchen ganz kurz. Es gibt etwas, das nennt sich NAT 6.4. Und wie das schon sagt, das macht Network Address Translation von IPv6 auf IPv4 und andersherum. Das ist ziemlich cool, weil man dann nämlich den IPv6-Geräten sagen kann, schau, du machst also nur noch IPv6, und wenn du irgendeine Webseite, irgendeinen Dienst, irgendeine Domain anfragst, die keinen V6-Eintrag hat. Okay, oder? Es gibt zum Beispiel so eine Webseite, die nennt sich, ich weiß nicht, wie ich das erwähnen sollte. Es gibt so eine Webseite, die wurde vor kurzem gekauft von Microsoft, hat ein paar Source-Code-Repository gekauft und so. Meistens sagt man die jetzt nicht, weil die jetzt übel sind. Die haben zum Beispiel keinen IPv6-Support, was auch viel schlimmer ist. Das heißt, wenn man jetzt einen Dick auf die Domain macht, dann kriegt man nur IPv4 zurück. Und dann kommt der Bind wieder ins Spiel. Der Bind erkennt das und sieht, der Client, der Server, fragt eigentlich an nach einem IPv6-Eintrag für die Domain, sieht, es gibt keinen dort, sieht, es gibt aber einen IPv4-Eintrag, nimmt die IPv4-Adresse, packt die in ein vordefiniertes /96er-Netz. IPv6 hat ja bekanntlicherweise 128 Bit. Das heißt, ein /96, also Mini-IPv6-Netzwerk, kann das gesamte IPv4-Netz ganz Internet abbilden und packt die konvertiert dann in die IPv6-Adresse rein. Das heißt, die IPv6-Only-Geräte sehen nur IPv6-Traffic und sagen, oh, so cool, ich verbinde mich jetzt also auf den nicht per IPv6 erreichbaren Dienst per IPv6. Und jeder, der jetzt zugehört hat, merkt irgendwie so, okay, das funktioniert spätestens dann nicht, wenn es mal irgendwann dahin ankommen soll. Und dafür gibt es dann NAT 6.4. Das heißt, der NAT 6.4 Gateway und der DNS-Server, die müssen denen dasselbe /96er verwenden. Und sobald ein Paket ankommt auf dem Gateway für das spezifische Netz, nimmt der NAT 64 Gateway, das Paket, packt das in dem oder schreibt es um in IPv4 und schickt es raus ins Internet und macht das dann auch genau andersrum. Man kann in dem Sinne Server, die IPv6 nur als IPv6 erreichbar sind, der IPv4 erreichbar machen, oder Server, die nur in der IPv6 leben, den Zugriff geben auf das IPv4 Internet. Also ziemlich cool. Ziemlich cool. Wir machen IPv6 only VMs. Das ist auch ganz klar etwas, was wir anschauen, nämlich wie man jetzt Infrastrukturen aufbaut, wenn man kein IPv4 mehr hat, was immer realistischer wird. Dann gibt es allerdings, das haben wir relativ hart merken müssen, es gibt ziemlich bescheuerte Software. Siehst du auch alle. Ich rede jetzt nicht über Systemd, sondern es gibt auch so eine Hosting-Software, cPanel heißt die, glaube ich. Ist auch dem einen oder anderen Begriff wahrscheinlich, wie ich das schon gehört habe. Das cPanel ist ja im Prinzip, glaube ich, ein Perl-Skript, was relativ viel Mischmasch macht auf dem Server, nachdem man es gepackt hat. Und da drin in dem Perl-Skript steht ganz tief drin, sind so zwei IPv4-Adressen hardcoded drin. Das heißt, der Trick mit dem DNS64 da funktioniert in dem Fall nicht, weil der Rechner in dem Sinne keine DNS-Anfrage macht, sondern in dem Skript stehen IPv4-Adressen drin. Das heißt, gewisse Geräte, die wir haben, haben dann breite private IPv4-Adressen, gewisse VMs zum Beispiel auch, die eigentlich nicht anders erreichbar sein müssen. Die aber sozusagen nur ins Internet müssen mit so beknackter Software. Und dann gibt es natürlich auch noch IPv6 plus IPv4 öffentlich für Kundenvienst. Ich muss sagen, der zweite Teil, IPv6 only mit NAT64, ist wirklich, wirklich schön. Also wenn ihr es mal ausprobiert, ist eine ganz tolle Erfahrung, das gesamte IPv4-Internet in so ein kleines /NAT96 zu embedden. Das ist wirklich schön. Genau, weil es so viel Spaß macht. Ich habe dort noch was im Netz angegeben. Seitdem wir IPv6 haben, sind wir relativ offen damit auch letztendlich Gänse rausgegeben. Wir haben uns ein paar Netze geroutet nach Korea, nach Flims, nach Schwandel, nach Lindenthal, nach Deutschland. Just because we can. Es ist wirklich so viel Spaß. Ich gehe zurück zu meinem ursprünglichen IPv6 Advertisement. Es macht wirklich, wirklich viel Spaß. Diejenigen, die sich noch nicht beschäftigen wollten damit bis jetzt, kann ich nur anraten, macht es jetzt vor der abhängigen Zeit. Was kann man noch anderes Cooles machen? Ich finde, wenn man IPv6 hat und eine API hat, um darauf zurückzukommen, kann man auch so eine IPv6-Box bauen. Das haben wir auch gemacht, mehr aus Eigennutz. Denn wenn man ein Rechenzentrum aufbaut und man sagt, es ist alles IPv6, und dann hat man Mitarbeiter, die sagen, ich aber nicht. Dann ist das irgendwie so, okay, derjenige, der darauf draufkommt, sollte mit Sachen zu beraten, der kann nicht drauf. Gut, das heißt, wir müssen irgendwas bauen. Und das ist in dem Sinne eine API. Und das Coolste, das muss ich jetzt vorweg sagen, ist, dass das Coolste Tool, was ich gemacht habe, bei IPv6 hat man die Router-Advertisements. Die Router-Advertisements funktionieren so, dass man einfach rausschickt, hallo, das ist das Netz, bitte nimm dir deine IP, pack dann eine Mail rein. Oder je nachdem, mit Privacy Extensions noch anders, aber von Bing, die Router-Advertisements funktionieren auf allen gängigen Geräten heutzutage. Das heißt, wir nehmen so eine Box, eine APU, packt RAV-HD drauf, irgendwo an, OpenVPN oder was auch immer ihr braucht, um eure V6-Connectivity zu haben, schmeißt sie in ein Netzwerk rein und danach funktionieren alle Geräte transparent mit IPv6. Wir haben das an verschiedenen Gebieten ausprobiert, wir haben es an verschiedenen Clients ausprobiert, es funktioniert unter Mac oder Windows oder Linux, unter BSD, überall. Natürlich, weil es doch in den Vorgesehenen von allen Geräten, die IPv6 unterstützen, muss es auch gehen. Also es ist wirklich cool. Das ist so eine schöne Erfahrung, es wirklich Spaß macht. Man kann einfach so ein Ding reinstellen und es läuft. Genau. Plug and Play. Es funktioniert in 2018. Genau, dementsprechend, wo ich wollte eigentlich, genau, eine letzte Sache noch zum Thema IPv6, dann habe ich auch gleich mit der Aufarbeitung. Eine Sache, die ich wirklich mitgeben möchte, ist, wenn ihr noch kein IPv6 verwendet, und ihr habt irgendwo so ein Sheet, wo ihr IPv4-Adressen eintragt und irgendwo noch sagt, kann ich jetzt die nächste IP noch verwenden? Oder ich reserviere dann auch noch 10 IPs für das Storage oder das, vergesst es. Vergesst es. Ihr nehmt einfach 2.64 IP-Adressen und gebt die irgendwo hin. Und nochmal 2.64. Und ich parkt jemand an, ihr denkt gar nicht lange nach. Ihr gebt 2.64 IPs aus. Es ist so schön. Die Zeit, die wir nicht mehr verwenden, dafür nachzudenken, so was ist die nächste IP, das ist wirklich ungemein schön, sie zu sparen. Ist wahrscheinlich riesig, aber es ist wunderschön. Genau, jetzt so komme ich ganz, jetzt mache ich einen langen Bogen von vorhin zurück zum Storage. Ich habe gesagt, wir sind eigentlich alle dumm hier, wir haben keine Zeit für OpenStack. Haben uns das angeschaut, sind auf Open Nebula hängen geblieben. Unser Stack ist wirklich trivial, eben weil wir kein besseres können. Unser Stack ist Open Nebula, das ist eigentlich der kleine Bruder in dem Sinne von OpenStack, der einfach viel, viel einfacher ist. Benutzt natürlich KVM und das Storage-Netz, als Storage-Backend benutzt mit Ceph. Wir haben zurzeit zwei verschiedene Ceph-Cluster mit insgesamt, glaube ich, 6 oder 8 verschiedenen Pools und knapp, das ist jetzt ein paar 100 Terabyte an Storage laufen. Und das Ganze läuft natürlich auch wieder, um auf Abrufen zurückzukommen, auf Fiber natürlich und auch natürlich über 10 Gigabit Links. Hat das deine Frage von vorhin beantwortet?
Die Frage von vorhin ist die beantwortet?
Wegen Sagen. Naja, der Rest ist halt intern. Aber ich bin auf eurer Webseite gesehen, ich habe mal geschaut, was ihr für Preise habt und ich finde nichts, also.
Na, das machen wir. Das machen wir später. Ich will erstmal noch das Wichtige, falls. Ich mache ja eigentlich sozusagen Werbung dafür, das ist extrem viel Spaß, das ist wirklich cool. Am besten im Granerland. Ich kann euch die nächste Fabrik halt auch vermitteln, das ist kein Thema, ich habe keine Provision oder so. Kann ich dir rein. Das Wichtige ist, wenn ihr mal Ceph anfangen oder noch nicht gemacht habt und mal anfangen wollt, wir haben Ceph vor etlichen Jahren mal evaluiert, haben das auf so einem 1 Gigabit Link ausprobiert, haben das irgendwie mit 6, 7, 8 OSDs mal ausprobiert, damals mit SAS-Disks noch.
OSD heißt was?
OSD ist ein Beam, OSD ist eigentlich eine Festplatte oder eine Disk und dazu ein Prozess.
Okay.
Das heißt, bei Ceph funktioniert das so, dass man die Festplatte irgendwohin einbindet. Bei der neuen ist es ein bisschen anders, bei neuen Versionen. Im Prinzip gibt es einen Prozess pro Disk oder pro SSD.
Also OS steht für Object Storage dann, oder?
Object Storage Daemon, ja. Genau. Genau. Und die ist eigentlich nur dafür verantwortlich zu schauen und sagen, wo packe ich die Objekte hin auf der Disk. Nicht immer wo, sondern ich packe die Objekte auf die Disk. Wenn die Disk tot ist, dann meldet mich tot. Das ist eigentlich das, was er macht. Und wenn ihr sozusagen weniger als 10 Platten oder weniger als 10 Platten habt, vergesst Ceph. Es ist so katastrophal lahm und so fehleranfällig. Ceph ist wirklich spannend, es ist etwas, was nicht klein funktioniert. Oder nicht vernünftig klein funktioniert. Wenn ihr Ceph versucht, irgendwie auf einen 1 Gigabit Schlauch zu fahren, es tut richtig, richtig weh und es ist richtig langsam. Also wenn ihr das nehmt, fangt sicher mit 10 Gig Equipment an und fangt sicher mit mehr als 10 und tendenziell, bei Ceph ist es so, dass ihr eben eine Application habt für mindestens 3, also so eher so wie 12 OSDs, also unter 12 Festplatten oder SSDs macht es keinen Sinn zu starten. Und natürlich auf 3 verschiedenen Rechnern, weil die Failure Domain eigentlich so unterteilt wird. Besonders spannend war am Anfang, haben wir noch geschaut, Ceph, wie gut kommt es mit IPv6 klar? Und wunderbar, also wir waren wirklich erstaunt, in der Open Source Welt gibt es an ganz, 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 ganz wenigen Stellen Probleme mit IPv6. Ein wirklich schlechter Kandidat zu nennen ist Node.js. Die Entwickler von Node.js haben so ein bisschen die Meinung, dass sie IPv6 besser implementieren können als der Rest der Welt. Die Meinung kann man haben. Und konkret ist das folgende Problem. Es gibt einen Happy Eyeballs-Algorithmus. Und der besagt eigentlich, wenn ich mich wohin verbinde, per DNS, dann mache ich Lookup und schaue, ah, ich kriege IPv6 und IPv4 Adressen zurück, also mache ich ein Connect, ein C-Connect, oder? Also Syscall Connect, mache ich auf beide Adressen gleichzeitig. Was auch immer schneller antwortet, ist wahrscheinlich die bessere Verbindung. Das heißt, ich mache nicht erst IPv6 und warte dann, Timeout, okay, jetzt mache ich IPv4. Nein, ich mache IPv6 und IPv4 gleichzeitig. Die Node.js-Entwickler, die haben gesagt, nah, das funktioniert schon, das machen wir nicht, dann machen wir was anderes. Und wir machen das zwar so, dass wir IPv4 ausprobieren, wenn das nicht funktioniert, dann wissen wir auch nicht mehr so genau. Nein, sie haben, da ist nicht genau, was die Lösung war, auf jeden Fall probieren sie es irgendwie iterativ und es funktioniert nicht so recht witzig. Also Node.js ist eines von den wenigen, was nicht in IPv6 ohne die Welt sauber läuft. Im Moment. Genau. Das war es eigentlich sozusagen von einer großen Übersicht. Natürlich ist da noch ganz, ganz viel mehr. Würde mich freuen, wenn ich das Ganze mal in echt in der Version auch zeigen könnte. Wir haben demnächst vom 6. bis 8. Juli ein Hackathon Hack for Glarus, ist auch auf hackforglarus.ch zu finden. Hier direkt beim Rechenzentrum seid ihr natürlich alle herzlich eingeladen. Und das war es eigentlich von meiner Seite über das Building Data Center for Running Profit. Noch kurz als Schluss. Am Anfang waren wir relativ skeptisch, ob das Ganze funktionieren kann, sei es von Nichtkühlung über Profitabel hin zu Netzwerkstack IPv6. Und wir sind jetzt seit eben, sagen, knapp einem Jahr jetzt produktiv. Natürlich sind da immer noch viele Sachen, die besser gemacht werden können, aber es funktioniert und es macht wirklich Spaß. Also in dem Sinne würde ich sagen, klont uns, forkt us, macht es besser, wenn ihr wollt, es ist alles Open Source. Und danke fürs Zuhören. Und ansonsten wäre ich jetzt noch offen für Fragen. Also vielen Dank nochmal.
So. Hörst du uns noch?
Ja, perfekt.
Weil da kam gerade eine Meldung, du hättest Netzwerkproblemchen bei uns.
Okay, bei mir sieht es gut aus.
Gut. Fragen? Was für Storage verwendet ihr dann jetzt, wenn nicht Ceph?
Doch, wir verwenden Ceph.
Das
war nur, wenn man irgendwie zu weniger als 10 USDIC, wenn ich selber mache, dann funktioniert es einfach nicht. Also wir verwenden Ceph und sind sehr, sehr happy. Und wir haben auch vorher noch GlassFS integriert gehabt. Mhm. Wir haben auch GlassFS in Produktion bei 1-2 Kunden. Das funktioniert angenehm für 2 Rechner. Also eigentlich so ein Fall, wo man auch GRDD oder NDD nutzen könnte zur direkten Mirroring, funktioniert das nett. Aber GlassFS ist eine Katastrophe, wenn es ums Logging geht. Und Ceph ist da wirklich Dimensionen angenehmer, muss ich sagen. Also wirklich sauber.
Ja, dann würde ich sagen, sag ich auch nochmal danke, dass du trotz Krankheit dich noch aufgeopfert hast, den Vortrag irgendwie hinzukriegen.
Gerne.
Mir hat es jedenfalls Spaß gemacht, das, wie soll man sagen, zu relayen. Ich glaube, das ist ein Novum fürs Posing gewesen. Ich glaube, das ist ein Novum fürs Posing gewesen.
Ah, cool, ja. Ja, ich hoffe, nächstes Jahr wieder mit dabei zu sein, in Person. Cool. Ja, dann mache ich allen noch einen schönen Abend und hoffentlich bis bald einmal.
Danke. Tschüss.